Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel und der Einfachheit halber stelle ich heute Manu und Micha mal als erstes vor. Guten Morgen.
Moinsen.
Und unseren Gast, den hängen wir hinten dran und zwar der Nett ist mal wieder dabei. Guten Morgen, Nett.
Das ist ja nett.
Moin, moin. Danke für die Einladung und schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, sehr gerne. Im Grunde müssten wir eigentlich 5 Leute sein, weil wir reden heute über Rainbow Six Siege. Also eigentlich müsste sogar 6 Leute sein, wenn es danach geht, aber ein Team besteht da immer aus 5 Leuten, aber wir haben gedacht, 4 ist dann vielleicht auch genug des Guten von der Menge her als Podcast-Gäste. Nett, du hast das Spiel, du bist freier Autor für Gamona getestet, ne?
Ja, habe ich, genau.
Was hast du denn für eine Historie mit Rainbow Six, weil die... Also gerade bei Rainbow Six Siege hat er jetzt doch eine turbulente Geschichte, irgendwie als Patriots angekündigt und dann lange in der Versenkung verschwunden und dann irgendwie zu Siege umgebaut und dann hieß es auf einmal, oh, reiner Multiplayer-Titel. Dann gab es so ein paar Betas, die irgendwie, ich habe die nicht gespielt, aber ich habe so gehört, dass die Leute immer gesagt haben, so ganz rund laufen die noch nicht. Wie bist denn du da reingegangen dann bei Rainbow Six Siege?
Du hast ja alles schon jetzt perfekt zusammengefasst. Ich muss
gut, bis morgen. Sagen.
Ja, war schön, dass ich da war. Im Ernst, angefangen habe ich so richtig mit Rainbow Siege, also meine frühesten Erinnerungen könnte man fast sagen, mit Rainbow Six Vegas. Also Siege war jetzt ein bisschen falsch, bei der Rainbow Six Serie, muss man ja dazu sagen. Mit Vegas, das war vor 10 Jahren fast, 2006. Von damals bis heute habe ich dann die Reihe einfach weiter gerne gezockt und ich fand es einfach auch interessant, wie sich das in den letzten Jahren dann so weitergesponnen hat, wie du gerade schon gesagt hast, mit Patriots. Das wurde, ich glaube, auf der E3 2012 vorgestellt und ein paar Monate später wurde es dann schon wieder eingestellt. Ich weiß nicht, aus welchen Gründen.
Wurde es denn offiziell eingestellt? Ich habe irgendwie nur so das Gefühl gehabt, das ist halt einfach in der Versenkung verschwunden, aber es gab nie die offizielle Ansage, dass es jetzt nicht mehr weiterentwickelt wird,
oder? Also ich meine, mich erinnern zu können, dass Ubisoft irgendwann gesagt hat, ja, so können wir nicht weitermachen und wir spinnen das Ganze neu auf. Also
too hard to tactic.
Ja, könnte vielleicht sein, aber auf jeden Fall ist es halt so gekommen und dann war erstmal nichts und ich glaube, was haben wir jetzt, 2015, auf ein Jahr später oder so, kam ja dann, ja, plötzlich, hat keiner erwartet, auf der E3 dann auch wieder die nächste Ankündigung von Rainbow Six Siege und ich war schon relativ scharf auf den Titel von Anfang an, Daniel, weil ich mir erhofft habe.
Bitte? Daniel auch, der hat die ganze Zeit nur noch davon geredet.
Das Video damals war ja schon cool, da hat man sich erhoffen können, dass es sehr taktisch wird und nicht so casual, wenn man das heutzutage noch sagen darf. Mhm. Und das ist ja auch eigentlich eingetroffen, meiner Meinung nach, aber hat natürlich auch, wie viele Games heutzutage, ein paar Flaws.
Mhm. Manu, du hast wahrscheinlich schon Rainbow Six auf dem Commodore gespielt oder irgendwie sowas. Weil du, ich sag mal, alle alten Spiele schon gespielt.
Auf dem Pausenhof, auf dem Game Gear. Oh, nee, aber ich weiß nicht, ob es da, also mit Rainbow Six hatte ich nie so groß. Ich habe Vegas gespielt, ja, aber meine so Taktik-Shooter-Liebe hat so mit SWAT 4 damals angefangen. Es gehörte jetzt ja nicht zu der Tom Clancy-Reihe, aber da hatte ich wahnsinnig viel Spaß damals am PC damit. Und ich hatte mir jetzt auch erhofft, dass so dieses Gefühl wieder hochkommt, weil die Taktik-Shooter, das haben wir ja auch schon mal an dieser Stelle besprochen, Daniel, die sind ja so ein bisschen in der Versenkung gerutscht. Also du hast es ja immer mal wieder auch versucht, so mit diesem Rainbow, wie heißt es, mit dem Ghost? Rainbow Six Ghost, oder? Mhm. Und diese Online-Variante hast du ja immer mal wieder, Ghost Recon, genau.
Recon!
Hast du ja immer wieder mal probiert, so dieses Taktik-Shooter-Feeling wieder hochzubeschwören, aber so ganz geklappt hat es ja nicht. Deswegen war schon auch so die Hoffnung. Ich hatte schon auch mal wieder Lust auf so ein Spiel. Absolut. Und ja, der Trailer, so wie Nett gesagt hat, der hat ja schon auch Hoffnung gemacht. Also man hat ja gesehen, wie dieser Einsatztrupp dann sehr arg zusammenarbeitet, wie sie sich da wirklich durch diese Wand mit diesem Thermite durchschmelzen und dann die Terroristen vor der Bombe erledigen und so weiter. Und auch als man dann die ersten Gameplay-Sachen gesehen hat, das hat schon einen guten Eindruck gemacht, wobei mir da immer so unklar war, ist es jetzt ein reiner Multiplayer-Titel oder kommt da schon auch sowas wie bei SWAT 4 und wie bei Vegas, dass man zumindest so eine Art von Kampagne hat, also so eine Koop-Kampagne hätte ich mir eigentlich gewünscht.
Ich finde es aber ganz bezeichnend, dass ihr beide so Vegas als Einstiegspunkt für die Serie erwähnt. Das ist natürlich vollkommen legitim und Vegas, glaube ich, war auch der größte Erfolg und der größte Treffer auf dem Massenmarkt, aber im Grunde ist die Rainbow Six Serie ja viel älter und geht ja auch viel länger zurück. Und im Grunde hatten die Hardcore-Rainbow Six-Leute fanden ja Vegas schon viel zu casually und haben gesagt, das ist, was, keine Planungsphase, das ist eine Frechheit und was soll denn das? Und die Teambefehle, das ist ja rein rudimentär und man kann nur irgendwie eine andere Tür festlegen, wo die ins Gebäude rein sollen und sonst laufen die da vollkommen autark rum. Ich habe keine Karte, also das fanden die meisten klassischen Rainbow Six-Fans ja schon fast zu einfach. Haben aber zu dem Moment noch nicht geahnt, dass Rainbow Six aus heutiger, also Rainbow Six Vegas aus heutiger Sicht geradezu als Hardcore-Taktik-Shooter gilt, weil dass es danach mit dem Genre noch weiter bergab geht, glaube ich, hat damals keiner geahnt. Micha, um dich auch nochmal wieder reinzuholen, du bist aber auch schon seit Anbeginn der Zeiten dabei, weil ich weiß, du hast, als wir Multiplayer gespielt haben, hast du schon gesagt, ja, aber das war ja damals alles noch viel taktischer, deswegen wahrscheinlich auch schon seit 1962
Rainbow Six. Also ich bin so Hardcore, ich habe das erste Rainbow Six auf der Dreamcast gespielt, mit Maus und Tastatur. Und das war so taktisch, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich glaube, das war ein direkter PC-Port und der war wirklich so furztrocken, dass mich das Ganze nach, ich glaube, 20 Minuten so furchtbar gelangweilt hat, dass ich auch nicht mehr weitergespielt habe. Das war meine glorreiche erste Begegnung mit Rainbow Six. Es war mir einfach zu viel Planung. Und es hatte auch keinen so coolen Singleplayer-Modus wie bei SWAT 3 und 4. Die habe ich auch auf dem PC gespielt. Die fand ich fantastisch.
Ja, gerade geht mir auch so.
War es der vierte? Also da gab es auf jeden Fall einen, wo die Singleplayer-Missionen sehr, sehr filmreif gemacht waren, wo man zum Beispiel.
Ich glaube, das war der vierte.
Ja, wo man irgendwie so die Behausung von einem Serienkiller zum Beispiel irgendwie knacken muss und dann läuft man da durch Räume durch, die wohl lauter Skizzen und Zeichnungen von ihm an der Wand und so sind. Also echt cooles Zeug, das hat echt Spaß gemacht. Und ja, Rainbow Six, ja, wird der Daniel sich wahrscheinlich auch wieder krümmen, aber das war auch tatsächlich wirklich auch Vegas, was mich dann zum ersten Mal tatsächlich richtig interessiert hat, weil da war auch die Singleplayer-Kampagne so zum ersten Mal wirklich interessant. Und klar, damals war ja auch das Setting auch cool, weil Vegas sah für damalige Verhältnisse einfach total geil aus mit diesen Leuchtdingern. Ich glaube, das war ja irgendwie auch Unreal und sie haben ja auch viel Werbung mit der Grafik gemacht. Zu Recht, dann ist da super aus. Und
nee, definitiv für die damalige Verhältnisse war es auch schon Klassiker heutzutage, muss man sagen, was das betrifft.
Ja. Diese Future Soldier Sachen, die würde ich jetzt auch nicht unbedingt so zählen. Die fühlen sich schon echt ganz anders an. Die fühlen sich ja wirklich eher so an, als wärst du. Also es ist ja viel, viel näher an dem Call of Duty irgendwie so dran, dass du so ein Lone alles Könner irgendwie bist mit allem möglichen Scheiß dabei. Da musste man ja, kann man ja sicher teilweise auch einfach so mit sehr viel Action und sehr viel Geschick auch noch aus den Situationen rausballern. Deswegen weiß ich nicht. Ich glaube, die sind so außen vor.
Ja, Future Soldier schon, aber Ghost Recon war ja auch schon immer eigentlich eher am Anfang Taktik, wurde dann auch immer mehr zu so einem Action-Spektakel umgebaut. Aber jetzt kommen wir eigentlich völlig weg vom Thema. Mhm. Und ganz kurz noch zur Ergänzung. Also ich nehme das natürlich niemandem übel. Ich fand ja Rainbow Six Vegas auch geil. Ich wollte nur mal quasi das, um es einzuordnen, dass das eigentlich damals in der Community schon als Casual-Shooter galt. Aber ist ja vollkommen okay. Und ich glaube, es war gar nicht auch unbedingt die Grafik. Klar, die wurde viel beworben. Aber ich glaube, was damals alle so weggerockt hat, war doch dieses Deckungsfeature. Also dieser das muss man überlegen, heute ist das standardmäßig, da gibt's irgendwie 35 Gears of War und so, aber die gab's halt damals zu der Zeit nicht. Gears of War kam da, glaube ich, einen Monat vorher oder also maximal irgendwie 6-7 Wochen vorher raus. Und da war dieses, boah, man kann da in Deckung gehen, kann um die Deckung rumgucken und dann da aus der Deckung schießen. Und das war so innovativ und intuitiv, dass das, glaube ich, eher dafür gesorgt hat, dass Rainbow Six Vegas heute so beliebt noch ist im Rückblick.
Plus man konnte seinen KI-Kameraden ja auch Befehle geben. Ne?
Genau.
Das war ja auch wegweisend. Also.
Aber gut, kommen wir mal zu Rainbow Six Siege. Wir haben es jetzt schon angesprochen. Es ist eigentlich ein Spiel, was komplett den Fokus auf Multiplayer legt, mit einer kleinen Ausnahme. Es gibt nämlich diese Situations. Nett, was verbirgt sich dahinter und würdest du das als Kampagne bezeichnen?
Also ich würde es auf keinen Fall als Kampagne bezeichnen, um es mal so aufzurollen. Was sich dahinter verbirgt, sind 10 Einsätze, die man mit 10 verschiedenen. Nee, Moment. Es sind 10 Einsätze mit verschiedenen
Operators. Manu, ein bisschen Funkdisziplin muss sein bei Taktik-Shooter. Kann man nicht immer ins Wort fallen.
Okay, over. Ja. Es sind 10 Einsätze, die man allein spielt mit Operators. Da kann man halt so rein. Das ist ein Trainingszentrum, so würde ich es mal bezeichnen. Du kannst halt verschiedene Operators, das sind ja die Spielfiguren, dort ausprobieren und entsprechend auch die Taktiken und die Level so ein bisschen ausprobieren. Was der Manu, glaube ich, meint, ist die 11. Das ist ja, wie heißt das nochmal, The Article oder so? Der
Article 5, ja.
Genau. Und da spielt man ja dann auch wieder mit Menschen zusammen. Also kooperativ muss man dann entsprechend die Terroristenbedrohung dort beseitigen. Und das sind dann die Situationen.
Ich kam nur deswegen auf 11, weil es halt 11 Maps sind. Also man lernt damit eben auch alle Schauplätze kennen, die dann im Multiplayer durchgecycelt werden. Deswegen, klar, es sind 10 Einsätze plus ein extra und dann sind es halt die 11 Maps, die das ganze Spiel dann hat. Genau.
Ich finde diese Situations aber voll komisch, weil die machen so ein bisschen den Anschein, als ob sie Tutorials wären, also als ob sich es anbieten würde, die mal zu spielen, damit man so mit dem Multiplayer ein bisschen vertraut wird. Und dann sind die aber, Manu, der schwerste Teil im ganzen Spiel, ne?
Komischerweise, ja. Also ich habe auch gedacht, bevor ich mich jetzt in Multiplayer mit euch stürze, spiele ich die jetzt mal durch. Und dann dachte ich, da komme ich irgendwie schnell durch, lerne alle Operators mal kennen und lerne alle Maps kennen. Und das ist ja eigentlich auch so angelegt. Also am Anfang hast du dann halt irgendwie die erste Geiselnahme. Dann weißt du, okay, beim Geiselnehmen muss ich da und da drauf achten. Dann kommt irgendwie diese Bombenentschärfungsgeschichte. Und du lernst ja dann auch diese Maps kennen. Und dann stürmst du ein Flugzeug und so weiter. Das ist echt cool gemacht eigentlich. Aber es ist bockschwer, weil du halt alleine gegen eine absolute Übermacht kämpfst. Und Taktik-Shooter heißt ja auch ein, zwei Schüsse und du bist einfach weggebratzt. Und der Schwierigkeitsgrad ändert eigentlich nur so ein bisschen daran, wie gut die KI spielt. Und die spielt halt auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad schon sehr gut. Und auf normal ist es schon richtig schwer. Also zumindest wenn man ein bisschen ungeübt ist und jetzt nicht die ganze Zeit nur Taktik-Shooter spielt, dann sind die schon sehr knifflig. Vielleicht habe ich mich auch blöd angestellt, aber ich hatte dann so das Gefühl, eigentlich enthebelt sich dieses Tutorial selber, weil du diese Tutorial-Missionen erst schaffen kannst, wenn du auswendig weißt oder wenn du nicht ganz gut bist eben. Ich hatte so für mich das Gefühl, ich muss jetzt auswendig lernen, wo die Feinde sind, um überhaupt durchzukommen. Und dafür, dass das einen Anschein macht eines Tutorials, fand ich die extrem schwer. Also ich hatte mehr Erfolgserlebnis dann, als ich mich dann direkt in den Multiplayer gestürzt hatte, als ich da ein Frusterlebnis hatte, was ich komisch fand.
Ja, absolut. Also das ist auch einfach unbalanciert. Diese Situations sind, da musst du alleine dann gegen 22 Mann antreten. Und 22 Gegner in diesem Spiel wegzubekommen, ist nicht so ohne. Ja. Und deswegen finde ich, das ist irgendwie merkwürdig. Das wirkt so dran geklatscht und auch irgendwie schlecht integriert. Also mit diesen Situations, ich habe die alle durchgespielt, aber wirklich viel Spaß hatte ich jetzt mit denen nicht und ich fand die auch eher frustig, als dass man da wirklich was lernt.
Also fandest du das auch nett oder haben wir uns blöd angestellt?
Nee, es ist durchaus schon, was auch Daniel gerade sagte, ziemlich unausbalanciert. Durch manche bin ich fast durchspaziert. Mhm. Wenn man da so den Ansatz gefunden hat von Anfang an, wie man rangehen muss, dann war es relativ easy. Andere, ja, da habe ich irgendwie 5, 6 Mal ausprobiert, weil am Ende dann du die Geisel noch rausbringen musst und da warten dann nochmal 4 oder 5 auf dich. Und wenn du da schon irgendwie nur noch 15, sag ich mal, Lebenspunkte hast und noch ein, zwei Schüsse, wie so Streifschüsse abkriegst, dann bist du auch wieder tot und dann musst du wieder eine halbe Stunde ran und dann ist schon Motivation irgendwo im Keller.
Also ich finde, allein an dieser Geiselmechanik merkt man ja auch, dass es auf Koop ausgelegt ist, weil einer trägt die Geisel, der kann dann seine Hauptwaffe nicht mehr benutzen, sondern kann nur noch mit der Pistole schießen. Das heißt, im Grunde ist das Spiel natürlich darauf ausgelegt, dass einer die Geisel trägt und dann von seinen 4 Teamkameraden umringt wird, die dann in alle Richtungen abdecken, beziehungsweise die sagen, warte mal hier, geh mal vor und versuch mal mit der Geisel hinten in Sicherheit zu bleiben. Und das finde ich halt sehr merkwürdig, dass sie das dann irgendwie dir alleine da vorwerfen, weil du dann immer wieder die Geisel ablegen musst wieder schießen, musst die Geisel wieder aufnehmen. Es ist extrem nervig. Und
vor allem auch so Game-Breaking in diesem Moment oder Immersive Killing, nenne ich es jetzt mal. Ich habe diese Geisel dann genommen und bin dann rausmarschiert und dachte, ja cool, ich kann jetzt zum Extraktionspunkt laufen. Und dann wurde ich dort natürlich umgebrezelt, weil dann hast du ja nur die kleine Pistole in der Hand. Und dann standen halt an den Polizeiautos, wo ich zurück muss, standen auf einmal Terroristen. Okay, nächster Ansatz. Geisel erstmal stehen lassen, als ich alle im Haus erledigt hatte, bin wieder runter zu den Polizeiautos, weil ich dachte, dann erledige ich halt erstmal alle, bevor ich die Geisel schnappe. Dann war da niemand. Bin wieder hoch, hab die Geisel genommen, hab gedacht, gut, ich habe alle erwischt, bin runter, zack, waren die wieder da. Und dann habe ich es wirklich auch drauf ausgelegt. Ich habe dann genau diesen Punkt gesehen, wo die spawnen an den Polizeiautos, in dem Moment, wenn du mit einer Geisel kommst. Wenn du ohne Geisel kommst, sind die nicht da. Und das fand ich dann schon wieder total unfair für so ein Spiel, dass die dann wirklich erst triggern, wenn du die Geisel in der Hand hast. Und alleine ist es dann halt total bescheuert.
Ja, man kann das auch ganz gut ausnutzen. In einem Level, da wird man halt auch die Geisel befreien wollen. Und am Ende muss man halt so einen Hubschrauberlandeplatz von dort aus weg. Mhm. Und die Geisel habe ich dann auf dem Balkon davor raus sozusagen gezerrt und dann immer getriggert, für 5 Sekunden die Geisel festgehalten, wieder losgelassen und mich auf die Lauer gelegt. Und dann kamen wieder 2, 3. Und dann habe ich das so 5, 6 Mal hintereinander gemacht und dann geguckt, wie viel habe ich schon gekillt. Dann habe ich die Drohne losgeschickt zum Landeplatz, die 3-4 dort markiert und dann bin ich raus und habe die halt erledigt. Aber daran sieht man auch, dass meiner Meinung nach die Situations so ein bisschen dran geklatscht sind. Das hat, glaube ich, auch der Daniel gerade gesagt, um einfach so zu sagen zu können von Ubisoft aus, ja, wir haben auch was für die Singleplayer-Leute, die nicht online spielen wollen. Und es ist ein bisschen unbefriedigend.
Ja, also die Situations, das ist nichts. Das, glaube ich, da können wir uns drauf einigen, dass das kann man sich schenken. Also dafür lohnt sich das Spiel überhaupt nicht. Wo ist dann?
Wenn ich ganz kurz noch was dazu sagen darf. Es gibt einen Grund, weshalb man die spielen sollte, und zwar Erfahrungspunkte sammeln. Die kriegt man dort relativ easy.
Ja, aber selbst da würde ich sagen, ich sammle lieber Erfahrungspunkte, wenn es mir Spaß macht, in Terrorist Hunt oder Multiplayer, als mich dadurch diese frustigen Missionen zu quälen.
Also, ja, aber das Verhältnis ist schon deutlich. Also wenn man schnell die Operators freischalten will, dann sollte man die schon sich da durchquälen. Jede der Situation hat drei so Sonderziele, die man erfüllen kann. Also was weiß ich, führe 3 Headshots aus oder töte so und so viel Geiseln mit der gleichen Waffe und so Kram halt.
Also
ne?
Geiseln solltest du vielleicht
Geiseln, nicht töten. Ja, genau.
Genau, tötet den Geiseln.
Man kriegt dann jedes Mal so 200, 250 Renown, also diese Rufpunkte, ich weiß nicht, wie die auf Deutsch heißen, egal.
Ansehen.
Und das ist ja die Ansehen, genau. Mhm. Und das ist die Ingame-Währung, um diese Operators zu kaufen. Da kommen wir dann gleich dazu. Und das ist verhältnismäßig schon viel. Also da müsste man schon einiges grinden. Aber wie du gesagt hast, richtig Spaß machen die halt nicht. Ich hätte mir gewünscht, die im Koop zu spielen. Das hätte doch dann, weißt du, Terrorist-Modus gibt's ja auch, diesen Terror-Hunt-Modus. Einfach quasi diese Art, Story-Missionen im Koop durchzuspielen, das wäre okay gewesen, finde ich.
Ja, zumindest, sag ich mal, optional, dass man mit Kumpels spielen kann. Mhm.
Gut, aber Koop gibt's ja trotzdem, aber dann, wie du sagst, Manu, in Terrorist Hunt. Das ist dann 5 gegen die KI, also bis zu 5. Man kann es auch zu zweit oder zu dritt spielen. Aber auch da merkt man, das Spiel passt sich vom Schwierigkeitsgrad nicht an. Also das heißt, mit 2 oder 3 Leuten kriegst du die gleiche Anzahl an Feinden entgegengeworfen, wie wenn du es zu 5 spielst. Und es wird auch dementsprechend immer schwerer, wenn du das spielst. Du kannst es sogar alleine spielen, da gibt es dann diese Lone Wolf-Option. Aber da finde ich, ist es fast unschaffbar. Also da muss man schon echt große Frustresistenz mitbringen und muss auch echt Bock drauf haben, das zu machen, weil das einfach, das merkt man, ist halt auf 5 Leute ausgelegt.
Ja, es ist echt krass alleine, auf jeden Fall.
Und ich finde, da wird's dann schon wieder ein bisschen interessanter, wenn man dann einfach mit 5 im Team spielt. Was wir jetzt aber noch so gar nicht gesagt haben, ist, es ist schon ein Taktik-Shooter, das merkt man halt. Also, wenn man da stirbt, dann bleibt man halt tot für den Rest der Runde. Also, das heißt, du merkst, es ist nicht dieses Run and Gun, Respawn, zack, tot, Call of Duty-mäßige, sondern alle laufen viel, viel langsamer, es wird viel eher irgendwie um die Ecke geschielt mal, die Leute, ich sag mal, campen, obwohl das natürlich in dem Spiel vollkommen normal ist, weil man da halt, wenn man was verteidigen muss, dann rennt man halt nicht rum wie ein Irrer, sondern dann campt man halt am Objective oder legt sich irgendwo auf die Lauer, das gehört halt da dazu. Das ist, campen hat immer so einen negativen...
Das ist auch kein Campen, das ist halt einfach Verteidigungsstellung, verteidigen.
Absolut, so deswegen, also. Campen, da kann sich jeder was drunter vorstellen, aber im Grunde ist es halt so negativ behaftet und im Spiel gehört es halt dazu. Dann ist es halt auch so, die Waffen verreißen total schnell, also auf mittlere Distanz ist es schon fast eine Herausforderung, jemanden zu treffen, weil du halt im Grunde den ersten Schuss kannst du noch gezielt setzen und beim zweiten, dritten reißt die Waffe eigentlich schon nach oben weg, wie es halt absolut realistisch ist.
Naja, da würde ich aber schon mal einhaken wollen, weil da liegt es ja auch daran, ob man halt seine Ausrüstung abgegradet hat. Wenn man wenn man da seine Gadgets dann ranpflastert an die Waffen, dann verreißen die halt nicht mehr so stark. Da
kommt nicht halt mehr so stark, aber sie verreißen trotzdem immer noch im Vergleich zu anderen Shootern, wo du halt sagst, da kannst du ein ganzes Magazin im Prinzip auf einen Punkt durchballern. Das geht halt hier überhaupt nicht. Du musst im Regelfall entweder auf Einzelschuss oder so kurze Feuerstöße, da triffst du viel mehr.
Darauf können wir uns einigen.
Ja. Gut. Puh, Krise bewältigt. Das war knapp.
Nein. Also, Micha, wie kamst du denn zurecht mit dem ganzen Bewegungsmuster, mit wie man sich mit den Waffen anfühlt, auch dieses ganz langsame Vorgehen, weil du bist ja, da machst du ja keinen Hehl draus, nicht so der ganz große Fan von langsamen, schleichenden Spielen.
Du, ich warte, bin warte, eigentlich Micha Shotgun Chachupan.
Ja, meine Lieblingswaffe im Spiel. Und das sagt eigentlich auch viel drüber aus. Also, ich bin eigentlich relativ überrascht gewesen, wie actionreich das Ganze ist. Ich habe eingangs erwähnt, dass ich das erste Rainbow Six für Dreamcast gespielt habe. Das war wirklich eine Schlaftablette, wo du einmal gehört hast und dann bist du umgefallen. Also da hast du wirklich locker kein optisches Feedback gehabt und hier explodiert und zersplittert alles und man hört wirklich sämtliche Geräusche und dies und das. Und die ganze Steuerung, die ist, sehr, sehr eingängig eigentlich, bis auf diese Sonderfunktion. Die fand ich ein bisschen dummlich, weil du kannst halt irgendwie ganz viel Gadget-Kram mit dir mitschleppen. Also hast du irgendwie zum Beispiel so mobile Schilde dabei oder irgendwelche Bomben, die da, Haftbomben, die man irgendwie benutzen kann und viele andere Sachen. Und die auszulösen oder die einzusetzen, das fand ich jetzt so gerade für den Einstieg halt ein bisschen umständlich. Weil man nicht so, also wenn man da so im Medias Res quasi direkt reinspringt und jetzt wirklich keine Einleitung hat, weil ich habe diese Missionen, über die ihr gesprochen habt, zum Beispiel nicht gespielt, ich bin direkt in den Multiplayer gekommen, da muss man da erstmal sich reinfuchsen, wie bestimmte Sachen funktionieren. Weil das sind so die kleinen Differenzen zwischen den ganzen anderen Shootern. Also es gibt so ein paar Elemente, die erklären sich von selbst, wie zum Beispiel so Mikrokameras, die man auf dem Boden absetzen kann, die fahren sich wie kleine Autos. Aber es gibt dann so spezielle Bomben, die man an Wänden anbringen kann, die müssen dann nochmal ferngezündet werden oder du hast irgendwie Stacheldraht, das muss man dann auf dem Boden platzieren. Wie verhalten sich die Sachen, wie setzt sich das zusammen? Das muss man natürlich dann Stück für Stück lernen und dann ist man so in den ersten Runden, hält man sich dann noch eher so an seine Waffe, wovon man da irgendwelche Experimente macht. Und ich habe auch irgendwann mal versehentlich eine Geisel in die Luft gesprengt, weil ich einfach irgendwas...
Das war so super.
Ja, weil ich irgendwas mit einer Bombe überhaupt nicht gecheckt habe. Ich habe einfach ganz versehentlich eine Bombe...
So Haftgranaten neben dich gelegt.
Ja, und das war ein ganz merkwürdiges Verhalten. Und ich habe dann irgendwie gedacht, na, Mist. Das war also völlig unbeabsichtigt. Da muss man sich erstmal reinfuchsen. Aber eigentlich ist die Steuerung sehr eingängig. Ich würde sogar fast sagen, dass die eingängiger ist als bei den erwähnten Spielen anfangs. Also ich finde sie am Ende sehr viel einfacher gelöst als bei Rainbow Six oder so, wo man ja schon noch so das Squad Command und sowas alles hat. Wir hatten ja auch den Vorteil, dass wir per Voice Chat miteinander kommuniziert haben. Und deswegen fallen dann halt solche Sachen dann halt im Spiel auch irgendwie raus. Also man sollte da sowieso mit Stimme kommunizieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie anders Sinn macht. Ich weiß auch gar nicht, gibt es irgendwie Gesten oder so? Ich glaube nicht, ne?
Nee, es gibt einen so einen Bullet, den man setzen kann. Einen so einen Map-Marker, das war alles.
Das macht beim Spiel auch wirklich null Sinn. Also da sollte man schon miteinander reden, also wirklich auch in einen Party-Chat reingehen und miteinander sich unterhalten. Und dann hat man eigentlich sehr viel Zeit, sich mit einer eigentlich relativ intuitiven Ego-Shooter-Steuerung, also wenn man irgendwie einen Ego-Shooter gespielt hat, einen aktuellen, dann...
Also ich musste schon reinkommen. Also ich habe muss auch dazu sagen, ich habe halt davor Battlefront gespielt und Battlefront ist halt ganz anders. Battlefront ist halt Rennen, die Waffen verreißen da kaum, du kannst relativ viel schnell Action und so. Und ich musste mich erst wieder tatsächlich so dieses, okay, jetzt, das ist ein Taktik-Shooter, hier ist nicht Rennen, hier ist nicht Dauerfeuer, hier ist nicht irgendwie rumpacen angesagt, sondern es ist halt langsam und bedacht. Und da musste ich mich dran gewöhnen, aber als ich dann den Dreh raus hatte, habe ich auch gemerkt, wie es besser geht und hab dann auch gemerkt, also gesprintet, ich bin im ganzen Spiel vielleicht zweimal gesprintet, weil das braucht man halt einfach nicht. Man hat keinen Vorteil dadurch, wenn man vorne schnell am Feind ist, weil da wird man umgebratzt. Also da hast du hast keine Chance gegen, sagen wir mal, mehr als zwei oder drei Gegner auf einem Haufen. Und dann muss man sich auch erst dran gewöhnen, dieses mehr hinlegen. Tatsächlich einfach auch mal irgendwo hinlegen, irgendwo ein bisschen langrobben, ein bisschen zielen, dann um die Ecke schielen. Du kannst die Waffe so schräg halten wieder.
Das ist das Einzige, was nicht erklärt wird in dem Spiel. Ansonsten kommen immer so Onscreen-Markierungen. Hier kannst du jetzt eine Wandverstärkung aufziehen, hier kannst du die Bombe entschärfen. Das mussten wir uns gegenseitig erst im Chat erklären, wie man sich zur Seite lehnt.
Gell? Ja, das kommt auch in den Tutorials. Das ist irgendwie ein Fehler, dass das nirgendwo erklärt wird. Eine ganz coole Mechanik, die ich sehr liebe, ist Abseilen und Klettern. Das eröffnet halt ganz neue Möglichkeiten. Da denkt man am Anfang gar nicht dran, weil man so Shooter halt irgendwie anders liest, die Maps. Und da muss man halt sich dran gewöhnen, so, hey, wir können auch über die Dachterrasse rein, indem wir uns einfach an der Wand mit einem Seil hochziehen und dann über die Dachterrasse oben reingehen. Oder wir können vom Dach uns abseilen und durchs Fenster reinschießen. Und man muss sich erst dran gewöhnen, dass diese Maps halt ganz anders funktionieren und dass man da ganz andere Wege findet. Ich glaube, da kommt auch dieses Zerstörungsding, was Micha anspricht. Dieses, dass man einfach komplette Wände raussprengen kann oder dass man durch Holzwände einfach durchschießt. Wenn man weiß, dahinter ist der Gegner, feuert man einfach durch diese Holzwand durch. Wenn du Glück hast, triffst du ihn sogar dahinter. Und
ohne Scheiß, das ist der Hammer, oder? Also ich finde,
für mich,
also auch vor allen Dingen, also nicht nur, dass es technisch gut gelöst ist, also es ist natürlich total beeindruckend gemacht, dass man zum Beispiel mit einem direkten Schuss mit der Schrotflinte durch so eine Holzwand durchschießen kann oder so. Und man kann das ja wirklich dann als Guckwarte benutzen und tatsächlich da durchballern, wo wir sehr oft drauf reingefallen sind, weil wir uns am Anfang gefragt haben, wer schießt denn da? Und dann merkt man dann plötzlich so, okay, da ist so ein kleiner Schlitz in der Tür, in der Barrikade drin und die haben da tatsächlich durchgeschossen. Ich finde aber auch gerade das, was du sagst, Daniel, das wird total deutlich, wie wir gestaunt haben, dass wir dann durch so eine Kellertür dann einfach uns durchsprengen konnten irgendwie und solche Sachen. Du denkst dann auch ganz anders. Dann hast du plötzlich dann nochmal so eine vertikale Komponente im Spiel irgendwie drin, die so bei anderen Taktik-Shootern halt einfach komplett fehlt, weil man dann zwangsläufig über die Treppe gehen muss zum Beispiel oder weil man dann irgendwie diese Wege benutzen kann. Und so kannst du ja wirklich echt mal überlegen, wie komme ich in dieses Gebäude rein? Da gibt es so viele Möglichkeiten, das macht super viel Spaß.
Ja, also für mich ist das auch eine der zentralen Spielmechaniken, ehrlich gesagt, weil es einfach keine linearen Lösungswege gibt. Egal wo du bist, du kannst dir nie sicher sein, hier wird mich niemand erwischen. Wenn du dich jetzt als Verteidiger erstmal positioniert hast, dann hat man ja so, ich sag mal, 10 bis 30 Sekunden Wartezeit. Und das ist eine unglaubliche, mit Spannung gefüllte Zeit, die ist nicht langweilig, weil du denkst, habe ich mich hier richtig positioniert oder sollte ich mich doch auf der anderen Seite hinlegen? In dem Moment explodiert hinter dir die Wand und du bist tot und du weißt nicht warum, weil aus jeder Richtung kann der Tod kommen oder der Gegner. Das ist eine unheimlich steile Lernkurve.
Klingt wie so ein Buch. Aus jeder Richtung kann der Tod kommen.
Das wäre vielleicht ein guter Titel. Das ist wirklich eine unheimlich steile Lernkurve, finde ich. Da muss man sich erst wirklich richtig reinfuchsen, um zu sehen, wie funktionieren die Maps, wo kann man sich positionieren und letztlich kann man sich so gut vorbereiten, wie man will. Der Gegner hat dann wieder eine andere Idee gehabt und man ist trotzdem wieder tot. Ich finde es fantastisch, wie halt wirklich die Zerstörung auch gelöst wurde und welche Gegenmittel man dagegen dann auch wieder, man kann halt Störsender aufstellen, um die Drohnen der anderen oder die Kameras zu stören. Und selbst wenn man tot ist, kann man immer noch seinen Kumpels helfen, indem man die Kameras bedient. Und da finde ich, ist so viel Tiefe auch drin, finde ich einfach fantastisch.
Ja, man löst damit
vor allen Dingen die Stärke des Spiels, finde ich auch.
Ja, genau. Man löst damit ja auch diese Starre auf, die man so von alten Taktik-Shootern kennt, die vielleicht aus technischen Gründen oder warum auch immer tatsächlich nicht diese Freiheiten haben. Und ich fand zum Beispiel, dass die, wenn man jetzt mal Counter-Strike zum Beispiel als Beispiel irgendwie dran nehmen, dann gab es ja immer so diese 2-3 Stellen, wo die Leute sich treffen. Vielleicht, da gibt's irgendwie, die laufen, es gibt da irgendwie immer diese eine Ecke oder irgendwie immer diese eine Kurve, wo die Leute sich begegnen. Und so ist es mir immer früher im Multiplayer passiert, dass ich dann immer an der wirklich exakt derselben Stelle gestorben bin. Also egal, was ich gemacht habe, egal wie lange ich gewartet habe.
Der Übergang bei das.de.
Ja, genau.
Du weißt immer, da wird's immer knallen.
Das ist ein sehr gutes Beispiel. Das ist wirklich dann immer so eine Stelle, wo die Leute aufeinandertreffen. Und das gibt's hierbei, also ich bin mir sicher, wenn man eine ganze Weile spielt und wenn jetzt die Veteranen irgendwann kommen, kommen bestimmt auch solche Stellen. Aber es ist alles deutlich dynamischer und du hast viel mehr dynamischere und interessantere Situationen zusammen so. Und das merkst du auch alleine schon, wenn du diesen Horde-Modus mal spielst. Da gibt's ja irgendwie so einen Modus, wo du von allen Seiten angegriffen werden wirst und was für Augen ich gemacht habe, wie plötzlich Sachen irgendwie durch die Wand gebrochen kamen, womit ich so gar nicht gerechnet habe, weil in Computerspielen sind Wände oft einfach ja wirklich Wände und da kannst du einfach nicht durch und auf einmal wird da einfach die Wand aufgesprengt und eine Traube von Gegnern springt. Das ist schon echt ziemlich cool.
Du hast halt nicht diese klassischen Meatgrinder, dass du halt jetzt sagst, okay, genau. Die müssen jetzt hier die Treppe hochkommen, also legen wir uns da alle auf die Lauer und dann hast du diese klassischen Hinterhaltdinger, sondern wenn die anderen merken, okay, die Treppe ist abgesichert, dann bohren sie sich halt einfach hinten durch die Wand durch oder versuchen irgendwie sich oben durch die Decke zu sprengen. Und dann hast du halt auf einmal, so ich finde, was in diesem Spiel sehr, sehr gut funktioniert, ist dieses Maßnahme gegen Maßnahme. Es gibt immer eine Maßnahme, die du einleiten kannst, zum Beispiel die Wand mit Metallstützen verbarrikadieren, dann kann man da nicht mehr durchschießen und kann da auch nicht mehr wegspringen. Da gibt es die Gegenmaßnahme, nämlich Thermit. Damit kannst du dich wieder durchfräsen. Wenn die anderen das haben, können sie es einsetzen. Und so gibt's halt immer wieder eine Möglichkeit, auf das taktische Mittel, was die anderen einsetzen, mit einem eigenen taktischen Mittel zu antworten. Und ich finde, das ist dieses runtergebrochene Steinschere-Papier-Prinzip, was aber in dem Spiel, wenn man nach und nach so ein bisschen reinkommt und durchblickt, dann super gut funktioniert, weil man
aber da sich kommt eben auch nicht sicher sein kann.
Ja, gerne. Nee, mach.
Nee, ich wollte gerade sagen, da kommt aber auch eine der Schwächen ins Spiel. Jedenfalls zu Beginn, wenn alle noch nicht ihre Operators freigeschaltet haben. Das heißt, vor der Runde muss man ja seinen Operator aussuchen und jeden gibt's auf jeder Seite nur einmal. Es gibt ja offensive und defensive Spezialisierung. Und wenn jetzt die drei, die ich freigeschaltet habe, schon weg sind, dann muss ich halt einen Rekruten nehmen, der keine Spezialisierung hat. Und dann hat man als Team automatisch einen Nachteil, weil man auf die Spezialisierung des anderen Teams dann nicht reagieren kann. Und da finde ich, ist halt so eine Unausgeglichenheit dann drin, die mich dann manchmal ärgert, weil dann hat man halt so Leute im Team, so manchmal sogar zwei Rekruten, dann kann man einfach fast nicht mehr gewinnen, wenn die andere Seite sich gut aufgestellt hat, weil man einfach nicht die entsprechenden Antworten hat.
Ja, und es gibt eben nicht wie bei Free-to-Play-Spielen dann immer so einen kostenlosen Cycle oder irgendwie sowas, dass man sagt, okay, und dieser Charakter, den können alle nehmen oder sowas. Das fehlt wirklich. Da müssen wir aber nachher unbedingt nochmal zu sprechen kommen. Was aber jetzt wegen diesem Durchbrechen und Situation und Maßnahme gegen Maßnahme, ganz wichtig ist da der Sound. Ich habe selten ein Spiel erlebt, wo die Geräuschkulisse so wichtig ist. Es gab ganz oft diese Situationen, dass diese Vorbereitungsphase, wo die Angreifer ausspionieren, rum ist und dann geht's los. So, dann liegt man auf der Lauer, man hat die Bombe gesichert, indem man irgendwie Stacheldraht ausgelegt hat. Der Smoke sagt dann, ich habe schon die Giftgas-Kartuschen bereitgelegt, sagt mir Bescheid, wenn da jemand kommt. Und dann ist wirklich Totenstille. Dann liegen alle auf der Lauer und hören ganz genau zu, weil du dann halt auch die Fußtritte hörst. Wenn die Gegner sich blöd anstellen und rennen, dann hörst du die Tapser. Dann hörst du aber auch, ob die über dir sind im Stockwerk. Dann ist einer auf den Kameras, markiert die Feinde, dann siehst du die roten Markierungen, dann siehst du, okay, die kommen über die Treppe oder oh, die kommen über die Außenterrasse. Und dann ganz genau zuhören, weil wenn die dann durch die Blockaden durch müssen, dann hörst du halt auch so Splittern von Holz, wenn die durch eine einfache Blockade durchgehen. Oder du hörst dieses Britzeln, wenn dieses Termit sich durch die Stahlwand britzelt und ganz oft so die Situation so, Manu, hinter dir, Termit! Und dann rennt man wirklich weg und dann bratzen halt irgendwie vier Leute und stürmen diesen Raum. Und das sind so diese Momente, da funktioniert Rainbow Six Siege unglaublich gut. Die sind so spannungsgeladen. Und so ein Match, was dann irgendwie 30 Sekunden lang Stille war, geht dann auf einmal, dann explodiert alles und dann geht alles los. Aber es ist kein Call of Duty Action, sondern es ist dann immer noch so dritt, 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 ah scheiße, dritt, fertig.
Ja? Ich bin verletzt, helf mir, bitte. Tot.
Okay, und das ist, in den Momenten funktioniert das Spiel perfekt.
Ja. Definitiv. Es ist ja auch so, dass ich schon abseits dieser Operator-Spezialaufgaben oder Verhaltensweisen herausgebildet haben. Es gibt so, ich glaube, die werden Streuner genannt. Die positionieren sich nicht innerhalb der Verteidigungszone, sondern die warten draußen. Da werden die Verteidigungen so aufgebaut, dass man versucht, die Angreifer in bestimmte Richtungen zu lotsen. Dann warten aber zwei in einem Raum dahinter. Und wenn die Angreifer dann an der Barrikade sind, dann werden sie von hinten umgeknallt. Also es gibt ja schon sehr feine Justierungen momentan, die dort geschehen. Finde ich sehr interessant. Wollte ich nur mal eingestreut haben.
Abwechslung muss man aber da ganz ehrlich sagen, ist dann doch nicht so viele Multiplayer. Also wenn man, also obwohl man jetzt Terrorist Hunt, was halt im 5-5 gegen die KI oder Multiplayer 5 gegen 5 ist, im Grunde ist es, wenn man ganz ehrlich ist, trotzdem immer nur die einen müssen da rein und die anderen müssen verhindern, dass die da reinkommen. Also klar, es gibt mal eine Bombe, es gibt mal eine Geisel, es gibt mal einen Bereich, den man erreichen muss. Runtergebrochen ist es dann aber doch immer das Gleiche. Also ich kann schon verstehen, dass man dem Spiel dann halt einfach vorwirft und sagt, ja, Abwechslung, wie jetzt zum Beispiel in Battlefront oder sowas, bietet es halt nicht.
Das sehe ich auch so. Also ich sehe vor allem das Problem, zum einen Abwechslung bei der Gestaltung der Maps fehlt. Also die ähneln sich schon relativ stark. Wenn man jetzt mal das Flugzeug mit rausnimmt, sind alles andere, glaube ich, Häuser. Ja. Wenn ich das jetzt nichts vergessen habe.
Ja, meine Villa,
warum nicht in einem Schiff Museum oder so. Aber, genau, warum nicht in eine Bank oder irgendwas in dem Dreh, was ja sehr naheliegend wäre. Da verstehe ich einfach nicht, warum es da nicht mehr Abwechslung gibt, auch was die Modi betrifft. Da hätte man sich deutlich mehr einfallen lassen können. Ich finde, das ist Rainbow Six Siege ist momentan so ein bisschen rudimentär ausgelegt. Da wird natürlich noch mehr kommen durch Season Pass oder so weiter. Meiner Meinung nach müsste aber ein Fullpreisspiel, Entschuldigung, ein bisschen mehr dort bieten, um einfach Masse zu haben für so ein Ding. Zweiter Punkt sind, da kommen wir vielleicht später noch, was mich auch an Siege gestört hat, sind die Matchmaking-Probleme, die es auch heute noch gibt. Aber da kommen wir vielleicht später nochmal drauf.
Nee, da können wir eigentlich jetzt, also weil das ist wirklich, das muss man ansprechen, das ist teilweise eine Katastrophe, weil das Spiel wirkt stellenweise einfach vom Netzcode unfertig oder ich weiß es nicht. So Sachen wie, wenn einer den Spielmodi verlässt, wird auf einmal für alle das Squad aufgelöst. So, ohne Grund so. Da muss wieder einer eine Einladung schicken, müssen dann wieder joinen. Man bleibt ganz oft beim Klettern einfach hängen, wenn man irgendwo oben auf dem Dach klettert und dann bleibt man an dieser Stelle hängen. Dann hängt man so an diesem Dach, kommt da nicht raus. Wenn man Glück hat, kann man es noch irgendwie retten. Da hatten wir öfter mal so Glitche, dass Kameras durch den Boden gefallen sind. Also was ich, du fährst mit dieser kleinen Kameradrohne rum und auf einmal, also wir hatten es schon, Manu, du warst, glaube ich, der Letzte auf der Karte und alle haben dir zugeschaut und war so, ich setz mal die Kamera ein, zack, zack, zack. Und dann auf einmal ist die aus dem Boden rausgefallen und damit unter die Karte gefallen und damit war das auch beendet. Und
Du hattest, das war meine Leiche, du hattest mich wiederbelebt und in dem Moment, wo du mich wiederbelebt hast, du so, ja, wo bist du denn? Und ich so, ja, ich fliege gerade durchs Nirvana.
Ach so, okay, dann bist du
gebracht, weil ich dann irgendwie runtergestürzt bin, also es war ganz komisch.
Genau, und abends ist es oft
irgendwie so,
problematisch, dass man keine Partie findet. Also das habe ich auch jetzt gerade am Wochenende hast du das Problem. Du bist mit 5 Leuten da, versuchst irgendwie in ein Spiel reinzujoinen und du sitzt ewig lang in der Lobby und wartest, weil er keine Partie findet. Zumindest auf der PS4 ist es so. Ich weiß nicht, ob das dann auf anderen Plattformen besser funktioniert. Da kann ich es nicht beurteilen. Dann kommt es tatsächlich auch manchmal vor, dass man einfach aus einer laufenden Partie rausfliegt, dass man irgendwie gerade angefangen hat, hast irgendwie 30 Sekunden gespielt und auf einmal, buff, alle wieder im Menü und das war's. Und
Das Lustige ist ja dann, man ist noch verbunden durch den Party-Chat und dann alle so, sind wir noch da?
Ja.
Hallo?
Ja, meistens geht so ein, Stöhnen durch die Runde. Das stimmt. Und das sind halt einfach so Sachen, wo ich sag, gut, bei Multiplayer-Spielen ist klar, wenn die starten, dann haben die immer so ein paar Kinderkrankheiten, aber gut, dafür haben sie auch 3 Betas gemacht und also das muss doch irgendjemand in der Beta mal gesagt haben, so dieses, warum löst sich das Squad eigentlich auf, wenn man den Spielmodus wechselt? Warum bleibt das Squad nicht übergreifend bestehen? Wenn jemand raus will aus dem Squad, kann er ja rausgehen. Aber warum muss man das jedes Mal neu aufsetzen? Das sind einfach so Komfortfunktionen, die mir nicht in den Kopf wollen, warum die nicht drin sind.
Nee, mir auch nicht. Und dazu fällt mir noch ein, zum Beispiel, wenn man Terrorist Hunt spielt, da hat man ja dann auch keine dedicated Server. Das heißt, wenn der Host auf einmal sich entscheidet, doch rauszugehen, ist die gesamte Partie futsch.
Ja.
Das ist so ärgerlich, das ist mir auch ein paar Mal passiert, da habe ich gar keine Lust mehr, Terrorist Hunt zu spielen, weil es einfach zu unvorhergesehen ist. Es kann ja auch passieren, dass seine Leitung flöten ist, dass er es nicht mit Absicht macht. Und trotzdem ist der Spaß dann echt futsch, weil du hast da irgendwie 20 Minuten investiert oder was auch immer und da auf einmal, boom, raus und tschüss. Nee, das macht wirklich keinen
Spaß. Das wäre so an sich schon ärgerlich genug, aber es ist halt noch ärgerlicher, wenn man ein Free-to-Play-Spiel spielt. Von dieser ganzen Freischaltmechanik, man muss wahnsinnig viel grinden. Also wir haben vorhin schon gesagt, es ist, man kriegt diese Ansehenspunkte. Das ist quasi die Ingame-Währung. Wie bei vielen Spielen, du spielst halt ein Spiel, wenn du gewonnen hast, kriegst du halt mehr. Wie bei Battlefront auch, dann schaltest du dir halt neue Sachen frei. Ist ja erstmal kein Problem, könnte ja auch motivieren, aber es ist einfach wahnsinnig viel Grindarbeit. Also der Kern des Spiels sind ja diese ganzen Operator zu spielen und kennenzulernen, weil jeder Operator bringt wirklich taktische Tiefe in dieses Spiel. Aber die sind schweineteuer. Also du hast ja diese verschiedenen Einsatzgruppen. Du hast die GSG 9, Spetsnaz, FBI und pro Land hast du 4 Stück. 2 für die Angreiferseite, 2 für die Verteidigungssache. Also 20 Stück, die du freischalten kannst. Und das ist wirklich viel Content. Also das macht auch Spaß, die auszuprobieren und zu kriegen. Die ersten paar aus jedem Land, die kosten 500 Ansehenspunkte. Da spielst du 2-3 Matches, hast es locker zusammen. Spielst auch diese Einsätze, erfüllst 2 so Aufgaben, dann hast du einen neuen Operator. Und dann geht's aber los. Dann fängt's an, Arbeit zu werden, habe ich so das Gefühl. Die nächste Einheit kostet schon 1.000, die nächste 1.500 und die nächste 2.000. Und ich weiß nicht, wie viel du freigeschaltet hast, nett, aber man muss schon ordentlich viel Zeit investieren, um überhaupt erstmal alle 20 Operators zu kriegen.
Das ist ja,
schon
muss man. Das stimmt. Allerdings kann ich, ich glaube, ich habe auf Polygon gab es auch einen Podcast oder auch einen Artikel dazu zum Thema, ist Rainbow Six Siege eigentlich ein Free-to-Play-Spiel für $60? Ja. Ich kann dem Ansatz aber nicht ganz folgen. Weil, ich meine, seien wir mal ehrlich, wir wollen ein Spiel spielen, um Sachen freizuschalten, um neue Sachen zu sehen. Und das ist doch in jedem Spiel so, dass ich Zeit investieren will, um neue Sachen zu sehen. Es ist doch in Black Ops 3 nicht anders oder in anderen Shootern oder nehmen wir einfach The Witcher 3. Ich meine, da willst du auch neue Gegenden entdecken, du willst neues Zeug freischalten. Das kostet Zeit. Deshalb würde ich aber nicht immer sagen, dass das ein Grind ist. Ich meine, ich spiele ja ein Spiel über längere Zeit, weil es mir Spaß macht. Und deshalb finde ich den Ansatz zu sagen, das ist ein Free-to-Play-Spiel, wo man $60 oder wie auch immer man es bezeichnen will, bezahlen muss oder so, finde ich nicht so ganz gerechtfertigt, weil man musste ja dem Spiel schon zugestehen, dass es Inhalte drin hat, die man freischalten soll über längere Zeit. Sonst, wo bleibt die Motivation?
Ja, habe ich auch erst gedacht, aber es wird halt in dem Moment kritisch, wenn dadurch, dass es so einen Multiplayer-Fokus hat, und wir haben ja schon erwähnt, du hast dir jetzt irgendwie gearbeitet quasi und hast dir 2-3 Operator freigeschaltet. Jetzt werden die dir weggenommen in der Multiplayer-Partie und dann kriegst du quasi nur diesen Rekrut. Ja, und dadurch kriegt es halt so eine Komponente. Bei einem Free-to-Play-Spiel wie LOL oder so hast du ja wenigstens dann noch diese freien Charaktere, die du wählen kannst. Du hast ja hier nicht mal diesen Vorteil. Und dann kriegst du ja auch noch weniger Erfahrungspunkte, weil du wahrscheinlich die Runde verlieren würdest. Also es leiht sich, es ist kein Free-to-Play-Spiel natürlich, das ist jetzt irgendwie böse Unterstellung, aber es würde mich jetzt auch nicht, wenn es genau so als Free-to-Play released werden würde, würde sich auch keiner wundern, dass diese Mechaniken so drin sind, wie sie drin sind, weil man die aus diesen Genres halt kennt. Also ja, es nimmt also sich schon sehr viele Anleihen daraus.
Ich bin da auf Netzseite, also das ist für mich kein Free-to-Play-Spiel. Und es stimmt auch nicht, was du sagst, Manu, weil man hat relativ schnell 5 Operator freigeschaltet, weil die kosten ja nicht alle automatisch mehr, sondern nur, wenn du innerhalb der gleichen Spezialeinheit welche freischaltest. Also das heißt, du hast, wie viel sind es, 5 oder 6 oder sowas? Und da kosten alle am Anfang 500 Operator. Also du kannst relativ schnell 5 Verteidiger, 5 Angreifer und in dem Moment, wo du 5 hast für jede, bist du safe.
Pro Land und Verteidiger, wenn du einen Angreifer kaufst, kostet der Verteidiger ja schon mehr. Aber
Aber es ist jetzt nicht so, dass jede neue Einheit mehr kostet, sondern du kannst halt die ersten quasi schon mal günstig freischalten. Und wie gesagt, es können maximal 5 pro Partie gewählt werden. Und wenn du 5 hast, hast du immer irgendeinen, den du wählen kannst. Also, und
Neudeutsch so schön sagt, ich sehe deinen Punkt, also Manus, weil es ist mit Sicherheit so, wie wir vorhin auch schon angesprochen haben, es ist frustrierend, wenn man spielen will und hat nur einen Rekruten. Das ist total bescheuert. Auf der anderen Seite sehe ich auch wieder, man hat nicht immer alles in jedem Spiel von Anfang an freigeschaltet. Ich meine, dann braucht man es ja nicht mehr spielen, das ist ja God-Mode. Und dann wird es auch langweilig. Wenn ich von Anfang an alles schon freigeschaltet habe, dann ist die Motivation, weiterzuspielen, für mich geringer. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, es ist ein Multiplayer-Spiel, da will man von Anfang an competitive sein. Also man will halt mithalten können. Und wenn man das nicht kann, weil einem die Spielmechanik das auf irgendeine Art und Weise verhindert, dann wird es halt schwierig. Und ich sehe beide Seiten.
Es sind aber ja nicht nur die Operator, ja. Du brauchst diese Ingame-Währung auch um diese Aufsätze. Wir haben ja gesagt, man schießt deutlich stabiler, wenn man dann diese Waffenaufsätze und so weiter hat. Gut, die schaltest du dir auch im Spiel frei. Das soll ja auch motivierend sein. Also bei Call of Duty lieben alle diese Freischaltmechaniken und hier wird es jetzt von mir kritisiert. Ich sehe auch deinen Punkt. Aber es sind dann halt auch so Kleinigkeiten dabei, wenn man genau hinschaut. Diese Aufsätze musst du auch mit diesen Ansehen freikaufen. Du musst die aber für jeden Charakter einzeln freikaufen, auch wenn es die gleiche identische Waffe ist.
Ja, das also, finde ich auch bescheuert.
Das sind so Sachen, wo man einfach sagt, da wird schon so ein bisschen Spielzeit gestreckt. Also von mir aus, nehmen wir mal diesen Free-to-Play-Vergleich weg, aber es ist eine ziemliche Streckung von diesen Geschichten. Und natürlich kannst du auch alles mit später, jetzt gerade noch nicht, mit dieser Kaufwährung freischalten. Was man aber fairerweise dazu sagen muss, alles im Spiel ist mit Ingame-Erfolgen schaffbar. Also es sind keine Sachen dabei, die du nur mit Echtgeld kaufen kannst, abgesehen von optischen Geschichten. Also eine bescheuerte Lackierung für deine Waffe oder so, kannst du dann nur mit Echtgeld kaufen. Die Preise sind aber unverschämt hoch.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Die sind echt krass teilweise, wo ich denke, da musstest du jetzt 5 Stunden spielen, um eine blöde Lackierung zu erspielen. Ja. Blödsinn.
Also ich weiß nicht, der Manu ist für mich jetzt gerade so dieser Prototyp des Spielers, dem man es nie recht machen kann. Also bei Battlefield 3, da hast du nach, weiß ich nicht wie viel, 20 Stunden, hattest du alles freigeschaltet im Multiplayer, haben alle gesagt, das ist ja doof, da gibt's ja nichts mehr zum Freischalten, weil es ist alles viel zu schnell. Dann haben sie es bei Battlefield 4, haben sie es dann irgendwie viel länger gestreckt. Man brauchte ewig teilweise, bis man manche Sachen freigeschaltet hat. Was dann auch wieder allen nicht recht. Haben sie gesagt, da braucht man ja ewig, bis man das freischaltet. Da muss man ja ewig spielen. Also wie sollen sie es denn machen? Ich verstehe es nicht. Warum denn nicht einfach, dass du sagst, hey, je mehr du spielst, desto mehr von dieser Währung sammelst du an. Und dann hast du halt auch nach 25 Stunden noch was, auf das du hinarbeiten kannst.
Ich will ja ein bisschen Devil's Advocate hier auch spielen. Die Kritik Punkte anbringen, dass sich's anfühlt wie ein Free-to-Play-Spiel. Ich will ja gar nicht sagen, dass das Spiel nicht Vollpreis verkauft werden darf und dass da nichts Freischaltenmäßiges drin sein darf. Das soll ja auch motivierend sein. Das finde ich gar nicht das Problem. Wenn das Spiel aber sich positionieren möchte im E-Sport, was ja Ubisoft auch gesagt hat, und es möchte einen reinen Multiplayer-Fokus haben, dann darf man aber auch die Frage stellen, es hat die gleichen Mechaniken wie die Free-to-Play-Spiele, es hat eine ähnliche Zielgruppe wegen diesem E-Sport-Gedanken. Warum ist dieses Spiel denn überhaupt Vollpreis? Weil dieser Multiplayer mit diesen Währungen und diesen Freischaltgeschichten und diesen Operatoren, der ist so nah dran an dieser Welt, dass ich dann eigentlich sagen würde, okay, das würde ich akzeptieren, wenn dann wenigstens noch ordentlich Singleplayer-Content drin wäre. Aber der ist ja nicht vorhanden. Klar. Es gibt ja für diese 60 Euro, kaufst du quasi gefühlt, ich meine jetzt nur vom Gefühl her, ein Spiel, was die gleichen Mechaniken hat wie Spiele, die du kostenlos spielen kannst. Und das ist der Diskussionspunkt. Nicht, ob ich jetzt persönlich Sachen freischalten möchte oder nicht.
Das ist natürlich ein valider Kritikpunkt, weil man halt einfach sagen muss, hey, wer nicht so auf Multiplayer Bock hat, der kriegt da nicht viel. Das muss man ganz klar sagen. Also für 60 ja. Euro kriegst du da relativ wenig Abwechslung, relativ wenig Auswahl. Und diese, also für diese blöden Situations braucht man sie jetzt da nicht das Spiel kaufen.
Ich glaube, da können wir uns auch so ein bisschen drauf einigen, so langsam. Ich glaube, das ist auch eher so dieses Gefühl, was der Manu wahrscheinlich meint, weil ich finde, ich bin mit diesen ganzen Freischaltmechaniken, bin ich eigentlich auch bei euch. Ich finde, sie könnten müh einfacher freizuschalten sein, ein bisschen lockerer so von der Erreichbarkeit. Eigentlich so, wie sie es gemacht haben, auch ganz okay. Es ist eher so dieses Gefühl, dass man so viel machen muss und so viel wiederholen muss. Mhm. Und deshalb immer und immer wieder dieselben Karten sieht. Ich weiß nicht, wie viele gibt es? Ich glaube, 12 habt ihr gestern gesagt, ne? Also ich habe gestern irgendwie, und ich finde, das ist wenig für ein Spiel, was nur auf Multi, also es ist dasselbe Problem wie bei Battlefield. Man hat irgendwann einfach das Gefühl, dass man das Spiel kennt. Also natürlich gibt es immer Feinheiten bei einem Multiplayer-Ding und gerade jetzt hier bei Siege hat man ja auch durch das dynamische Gameplay sehr viel Möglichkeiten und so ist es nicht. Aber trotzdem gibt es zum Beispiel zwei Wohnhäuser und mehrere Level, die sich einfach sehr stark optisch irgendwie ähneln, auch wenn das Layout sich ein bisschen verändert. Und das ist so ein bisschen, also es ist schon ein bisschen schade, was den Umfang betrifft. Ich finde so, das ist halt wirklich so ein ganz subtiles Gefühl, was damit kommt. Ich glaube, deswegen ist bei vielen Leuten dieser Verdacht auch oder dieser Vergleich mit Free-to-Play-Titeln aufgekommen, weil da ist das so von den Karteninhalt und von den ganzen Drumherum auch, fühlt sich relativ ähnlich an. Und das ist so, glaube ich, auch mein größter Kritikpunkt am Spiel irgendwie, weil dadurch, dass der Singleplayer wegfällt, das ist ja jetzt nicht so wie bei den Battlefield-Spielen zum Beispiel, irgendwie noch irgendwie so eine mehr oder weniger gute 7-Stunden-Kampagne dazu bekommst oder so. Oder halt jetzt das, also es ist ja auch gemein, dass vor 2-3 Monaten Black Ops 3 rausgekommen ist, was dann wirklich so für, also diese Bang-for-a-Buck-Paket irgendwie so komplett aufgeblasen hat. Das ist ja so, für viele ist es ja so das Gesamtpaket, 60 Euro und da ist irgendwie 3-4 Spiele drin. Dagegen wirkt Rainbow Six natürlich ein bisschen dünn. Und ja. Ich habe immer so das Gefühl, die haben eine super geile Basis geschaffen für richtig coolen Content, der da noch kommt. Also ich bin echt gespannt, was da so für neue Karten kommen und was die jetzt so mit dem, was die geschaffen haben, wenn die ganzen Probleme mal weg sind, was da ist, weil das Basis-Gameplay ist super stark und super cool und macht mega viel Spaß. Es ist halt eher so, dass man sich wünscht, es wären vielleicht statt 11 Karten vielleicht 20 gewesen oder man hätte irgendwie noch einen kleinen
Season. Die kommen ja auch alle umsonst. Also das muss man auch noch dazu sagen, dieser Season Pass ist ja angekündigt. Da kommen neue Operator, relativ viele auch noch dazu, die du dir dann auch, wenn du den Season Pass kaufst, musst du dir trotzdem die noch erspielen, was ja Endgame-Motivation auch sein soll. Da musst du 10 Stunden pro Operator spielen, wenn du es nicht extra nochmal kaufst. Finde ich völlig in Ordnung, aber der Vorteil ist, es kommen für alle die Maps kostenlos. Also du wirst jetzt auch nur, wenn du das Grundspiel hast, dadurch, dass die Leute den Season Pass finanzieren, bekommst du auch noch zusätzliche Maps, die dann auch für alle frei sind und du kannst sie dann eben auch mit deinen alten Operators spielen.
Ja, aber also momentan ich meine, das ist natürlich cool, dass man die umsonst bekommt, aber das ist halt so was Ähnliches wie bei Splatoon von Nintendo oder so, dass man da halt einfach ein Basisspiel auf den Markt packt und sagt so, wir wirken noch dran, wir machen da einfach noch Zeug irgendwie. Und das fühlt sich halt einfach doof an. Weil man halt irgendwie nicht, weil ich glaube, ich weiß nicht, korrigiert mich, aber solche Sachen passieren, glaube ich, bei Call of Duty nicht, dass man dann irgendwie sagt so, okay, das Spiel ist noch total unfertig, wir hauen da jetzt noch ein paar Karten raus. Und man hat schon das Gefühl, dass man dann ein Komplettpaket kauft. Und hier bei Siege fühlt sich das eher so an wie so ein Basic Pack. Da kommt halt noch mehr, aber das ist halt eher so, als würde man sich einfach erstmal den Client irgendwie runterladen. So fühlt sich das an. Und deswegen kommt dieses Gefühl von Free-to-Play. So, wenn man das jetzt mal auf den Tisch legt, dann ist es aber eigentlich auch so, wie Daniel und Ned sagen, es ist eigentlich relativ ungerechtfertigt, weil die Struktur ist eigentlich schon ziemlich cool. Aber zum Flower-Beigeschmack ist das schon, weil wenn ich jetzt 60 Euro für das Ding ausgegeben hätte, hätte ich jetzt auch irgendwie nach 3-4 Stunden gedacht, so ja, das macht schon Bock, aber da fehlt irgendwie was. Irgendwie müsste es da mehr Inhalte geben, mehr, was mich beschäftigt, mehr Abwechslung.
Das Problem ist auch so ein bisschen für mich, dass es fast ein bisschen eine hohle Diskussion ist, in dem Sinne, dass bei Call of Duty sagen dann alle, ach, ich brauche doch den Singleplayer-Ding jetzt gar nicht. Warum machen die das? Ich will nur den Multiplayer. Und wenn es dann nicht da ist, sagen alle, oh mein Gott, es gibt keinen Singleplayer. Ich meine, du kannst es nie allen recht machen. Und das ist auch so ein bisschen das Problem der zerstrittenen Community, dass die einen sagen, ich will so, die anderen so. Und die Hersteller sagen dann, wir wissen gar nicht, auf wen wir uns einstellen sollen. Und dann bringen sie halt ein Spiel raus, was eigentlich nur auf Multiplayer zielt. Dann sagen alle wieder, ach, Rainbow Six Vegas hat aber so eine geile Singleplayer-Kampagne, das will ich jetzt auch wieder. Und wir sind uns ja selbst alle nicht einig, was wollen wir denn wirklich? Und wenn es dann da ist, dann meckern wir.
Tja. Ja, so sind wir.
Aber dann muss halt der Preis anders sein. Also ich sehe deinen Punkt. Das ist der geflügelte Satz hier.
Ja.
Ich habe ja immer vorgeschlagen, bei Battlefield sollen sie halt einfach die zwei Spiele separat entwickeln. Ja? Ein Team entwickelt Singleplayer und ein Team entwickelt irgendwie den Multiplayer und dann releasen sie die halt separat.
Bei Battlefront haben sie es da jetzt hingekriegt.
Bei Battlefront jammern auch alle, dass da keine Kampagne ist, eben. Aber es würden auch viele Spieler halt nur ein Singleplayer-Star-Wars-Spiel kaufen. Und ich finde es völlig legitim, dass Rainbow Six sagt, wir wollen ein Multiplayer-Spiel machen. Völlig in Ordnung. Ich bin da ganz bei Micha. Es fühlt sich für den Preis, den es gerade hat, noch nicht fertig oder voll genug an. Mhm. Es macht aber, glaube ich, trotzdem, um dieses große Aber einzuführen, Leute, die im Clan spielen wollen, Leute, die sich ein Multiplayer-Spiel suchen, was sie mit einer festen Gruppe spielen, die werden da sehr glücklich werden, glaube ich. Wenn man Bock hat, sich in so ein Spiel einzuarbeiten, dann ist von der Grundmechanik her ist Rainbow Six ein geiles Teamgefühl auf jeden Fall. Also da kann man wenig falsch machen. Man macht halt sehr viel falsch, wenn man andere Erwartungen an dieses Spiel hat, wie so oft.
Ich wollte noch was zu den Karten sagen. Also ich finde es gar nicht so schlimm, dass am Anfang so wenig sind, weil man muss die Karten halt auch erstmal lernen und beherrschen können. Und
das ist ein gutes Argument,
wenn ich da jetzt am Anfang reingehe und die hauen mir sofort irgendwie 40 Karten um die Ohren und die wechseln und ich spiele einen Abend und bin auf keiner Karte zweimal, dann brauche ich halt auch ewig, bevor ich die erstmal lerne. Da finde ich es, das ist jetzt meine Meinung, ganz Hashtag sorry meine Meinung, finde ich es ganz okay, wenn man halt auch einfach mal sagt, nö, du hast halt mal weniger, lern doch erstmal die richtig beherrschen und kennen und dann erweitern wir das Schritt für Schritt übers nächste Jahr. Also habe ich lieber mal ein paar Karten, die ich dann am Anfang irgendwie, mit denen ich vertraut werden kann, als gleich mir so dieses Riesen-Map-Paket irgendwie um die Ohren zu dreschen, nur damit ich dann sagen kann, ja, da ist aber mehr Umfang drin. Ich kann das Argument nachvollziehen, dass man sagt, hey, für den Preis ist es da doch ein bisschen dünn. Es hängt halt wirklich davon ab, wie der Manu sagt. Wenn man da sagt, hey, mit 5 Leuten im Party-Chat ist es richtig gut und wenn du eine feste Crew hast, mit der du immer spielst, da kannst du da hunderte Stunden versenken und dann sind auch die 60 Euro wieder vergleichsweise wenig. Wenn du aber jetzt sagst, ich schau da mal so rein, gefällt mir nicht, ich muss da nur mit Fremden spielen, ich habe keine Freunde, die das spielen, dann, klar, sagt man sich natürlich, ha, habe ich jetzt ein teures Spiel gekauft und krieg nicht mal eine Singleplayer-Kampagne dazu. Mhm. Was ich aber noch ganz kurz sagen wollte ist, ich finde sogar, selbst mit Fremden klappt's überraschend gut. Es ist natürlich immer...
Nee.
Doch. Ich habe ein paar Mal jetzt mit 5 Fremden gespielt und es hat, natürlich war das nicht so taktisch, wie wenn du mit 5 Freunden im Chat sprichst und dich abstimmst und taktisch spielst, aber selbst mit Fremden habe ich einigermaßen ordentlich spielen können. So. Die sind dann alle immer zusammengeblieben, ich wurde ein paar Mal wiederbelebt, es hat funktioniert.
Nicht immer, bei mir nicht immer. Also ich hatte beide Seiten. Ich hatte, dass es auch sogar ohne Leute, die kommunizieren wollten, gut geklappt hat. Das waren teilweise natürlich auch Leute bei, die waren sehr erfahren und die hatten dann irgendwie 5, 6 Abschüsse am Ende der Runde, also jetzt Gesamtrunde, mehr als ich. Die waren einfach Freaks dann teilweise. Auf der anderen Seite hast du auch Leute, die machen, was sie wollen, die sprengen sich selbst in die Luft oder was auch immer. Das passiert auch alles und das kann halt schon sehr frustig sein, wenn halt keiner sprechen will und du verlierst halt Runde um Runde und dann, das Problem ist ja auch, wenn du 0-3 verlierst, bekommst du keine Erfahrungspunkte. Das heißt, du hast dann die gesamte Zeit investiert, ohne überhaupt was davon zu haben. Mhm. Und das ist dann auch schon so ein bisschen, da frage ich mich, muss diese Mechanik drin sein bei einem Spiel, wo du nicht immer mit festen Gruppen spielen kannst?
Okay, klar. Aber ich meine, andererseits, wir haben mit Chat und Freunden gespielt und trotzdem hat der Micha die ganze Gruppe in die Luft gesprengt. Also das kann dir auch passieren. Übrigens muss man übrigens dazu sagen, es gibt Friendly Fire, ne? Also das passiert sehr, sehr häufig, dass, also mir ist es zum Beispiel immer passiert, dass ich irgendwie gerade schon den Gang lang ziele, weil ich weiß, da kommt jetzt einer oder ich habe ihn sogar schon gesehen und dem Moment, wo ich abdrücke, rennt ein anderer mir genau ins Schussfeld rein und
Das war immer ein bestimmter Typ.
Nee, das ist häufig passiert. Das war jetzt auch gar nicht irgendwie nur auf Manu beschränkt, sondern es kam auch häufig vor.
Den habe ich nämlich auch schon mal versehentlich voll mit der Strohfinte einen in den Rücken gegeben.
Der Witz ist ja auch, es gibt ja auch, Entschuldigung, wenn man jetzt kurz vorm Tod ist und sich vom eigenen Mitspieler umnieten lässt, dann kann man sich wiederbeleben lassen und steigt mit 50 Gesundheit ein. Das ist besser, als mit 10 Gesundheit weiterzuspielen.
Genau, weil die Gesundheit nicht regeneriert, musst du auch dazu sagen.
Ja, das stimmt, ja.
Also das heißt, wenn du, wir haben es schon erlebt, dass am Ende Spieler mit einem Lebenspunkt irgendwie noch über die Karte sich geschleppt haben und der war dann zum Beispiel auch in einer Runde der Letzte und dann haben ihn halt alle zugeschaut und es war so dieses, also das ist dann auch extrem spannend hinten raus und ich finde, das ist halt auch sowas, was nicht viele Spiele schaffen, dieses, dass wenn du tot bist, dass du trotzdem einerseits das Gefühl hast, du kannst noch was Sinnvolles beitragen, indem du eben Kameras anschaust, indem du eben versuchst, dem irgendwie zu helfen und natürlich auch, es einfach spannend noch am Ende mal zuzuschauen, ne? Wenn einer halt am Ende noch versucht, dann fürs Team das rauszureißen und du ihm über die Schulter schaust.
Wobei ja, da, in dem Moment habe ich auch gemerkt, das Spiel hat auch Chancen, in diesem E-Sport-Sektor zu landen. Weil das Zuschauen macht auch wirklich Spaß. Es ist wirklich spannend, weil du dann auch nie weißt, wo kommt jetzt, wenn das jetzt 1 gegen 1 ist, welchen Weg sucht er sich? Und dann siehst du ja auch über die Schulter quasi, oh, der zielt den Gang lang und der andere hat es gecheckt und läuft jetzt von hinten lang. Ich drücke dem Spiel wirklich die Daumen, dass die das da irgendwie platziert kriegen, trotz diesem Preispunkts, weil zuzuschauen macht bei dem Spiel wirklich Spaß.
Wobei man ja dazu noch sagen muss, es gibt ja keine God-Kamera.
Es gibt keinen Spectator-Mode.
Momentan. Richtig, also du siehst halt schon nur aus gewissen Winkeln des Spiels dann noch und kannst Tipps geben. Das ist ja nicht so, dass du dann alles siehst und die super Tipps geben kannst. Also ist es schon sehr konzentriert und das ist auch das Gute daran.
Und es ist auch ein taktisches Mittel als Angreifer, die Kameras abzuschießen. Dann kann nämlich der Verteidiger diese Kameras auch nicht mehr nutzen. Also das ist schon durchdacht an diesen Momenten des Spiels.
Absolut richtig, aber sowas kann ja auch noch gepatcht werden. Und apropos Patch, also die müssen jetzt echt ganz dringend mal einen Patch raushauen, der irgendwie dafür sorgt, dass zumindest diese Basics stabil funktionieren, dass die Squads bestehen bleiben, dass die Leute einfach nicht immer wieder rausfliegen und also allein wie lange wir dann immer rumbasteln müssen, wie so, ah Manu, schick noch mal eine Einladung. Nee, bei dir kommen auch nicht alle rein. Dann alle wieder raus, dann irgendwie Micha macht das Squad auf und schickt die Einladungen. Ah, da sind jetzt 3 von 4 Leuten da, aber der vierte kommt jetzt da nicht rein. Okay, also wieder neuer Versuch. Und das sind einfach so Sachen so, mit sowas will ich mich, ganz ehrlich, im Jahr 2015 nicht mehr rumärgern beim Spielen. Da will ich mit wenigen Klicks ein Squad aufmachen und dann soll es bitte auch funktionieren. Und deswegen hoffe ich, dass jetzt da bald mal ein Update kommt, mit dem sie diese Fehler, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht allen auffällt und dass das nicht in der Community schon 1000-mal als Wunsch an Ubisoft herangetragen wurde, solche Komfortfunktionen einfach stabil und bequem reinzubekommen. Deswegen hoffe ich, dass sie das jetzt bald machen.
Jo, kann ich nur zustimmen.
Ja. Gut, haben wir das auch. Gut. Dann dir, Ned, vielen Dank.
Besten Dank,
den nett, dass du dabei warst, Wortspiel hat der Manu schon am Anfang gebracht.
Boah, da würde ich mich schämen, so einen Witz zu machen.
Daniel. Du hast doch am Anfang schon so einen gemacht.
Nein, das ist Unterstellung.
Okay.
Nee, ich habe das ernst gemeint. Ned, sag doch nochmal deinen YouTube-Channel, bitte.
Mein YouTube-Channel ist Ned's Play. Also ein kleines...
Na, guck mal hier!
Nee, Let's Play heißt mein YouTube-Channel. Ich habe Stand heute 169 Abonnenten. Würde mich freuen, wenn ein oder zwei dazukommen.
Ja, das wären jetzt ja Millionen nach diesem Cast. Ja,
absolut. 170 morgen dann.
120. Es geht runter auf 120.
Das wäre was.
Gut, alles klar. Dann dir vielen Dank.
Frohe Weihnachten und so, ne?
Oh ja, stimmt. Dir auch. Ist ja schon bald soweit.
Ja, genau.
Dann schöne Grüße nach Berlin und Manu und Micha, wir hören uns morgen spätestens wieder wahrscheinlich.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.
Klar, bis dann. Tschüss. Tschüss.
Ho, 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 bald ist ja Weihnachten, deswegen haben wir gedacht, könnten wir mal wieder eine Verlosung machen. Ubisoft hat uns gefragt, ob wir nicht passend zum Podcast heute ein kleines Paket verlosen wollen. Das machen wir natürlich sehr gerne. Danke an Ubisoft für die Bereitstellung der Preise. Wir haben hier einmal eine Rainbow Six Siege Art of Siege Edition, also quasi die Collectors Edition. Da ist noch so ein schönes Artbook dabei und taktische Hilfe, Buch und so weiter. Sehr schöne Edition. Gibt es auch digitale Inhalte, sind auch mit dabei. Sammeledition für die PS4 und dazu passend gibt es ein Rainbow Six Siege T-Shirt und eine Tasche, die knistert so schön. Da könnt ihr dann eure Ausrüstung reinpacken für die Heists, die ihr in dem Spiel ausübt. Weil wir zwei Versionen haben, zwei Taschen meine ich, zwei T-Shirts, gibt es als zweite Spielversion ein Anno aus dem gleichen Haus, natürlich von Ubisoft. Sehr schönes Spiel, eine PC-Version Anno 2205, auch in so einer ganz schönen Collectors-Edition mit Season Pass und so einer Metallbox. Schönes Ding, da lege ich dann natürlich auch noch eine Rainbow Six-Tasche und ein T-Shirt dazu. Also, ihr könnt mitmachen und gewinnen, indem ihr einfach eine iTunes-Rezension schreibt und uns eine E-Mail schreibt an manu@insertmoin.de, dass ihr das gemacht habt. Schreibt vielleicht kurz den Handle dazu, den ihr dort benutzt. Wer kein iTunes hat, darf natürlich auch einfach nur so eine E-Mail schreiben. Oder ihr werdet einfach Patreon. Alle Patreons nehmen automatisch an Gewinnspielen bei uns bei. Das könnt ihr ganz einfach tun. www.patreon.com/insertmoin. Da könnt ihr einen Beitrag eurer Wahl auswählen und nehmt automatisch an Gewinnspielen teil und habt natürlich auch einfach noch die Vorteile, die dort gelistet sind, indem ihr diesen Podcast unterstützt und vielleicht auch eine Liebhaberkarte bekommt oder ein T-Shirt von Insert Moin. Schaut euch das mal an. Ich wünsche euch viel Spaß und viel Glück, wollte ich sagen, bei der Verlosung. Teilnahmeschluss ist nächster Dienstag, 22. Dezember 2015. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen und euch viel Glück.